Energy Sachsen Music Lounge.
Hey, hey, du bist gelandet in der Energy Sachsen Music Lounge. Platz genommen hat hier der Tino, besser bekannt als Purple Disco Machine. Hallo, grüß dich, schön, dass du da bist. Und ich bin der Nando und ich darf mit dir jetzt ein bisschen quatschen, da freue ich mich sehr drauf. Hallo,
absolut.
Tino. Du bist ja wirklich einer der erfolgreichsten Künstler, die international Erfolg haben, hier in Deutschland. Und man, also jetzt in den letzten Jahren hat man dich immer mehr so auf dem Schirm, so glaube ich, Leute, die in Deutschland sind und ach ja, stimmt, Purple Disco Machine, der kommt aus Deutschland. Und du hast dich so mit 80s Sounds und Disco-Hits weltweit in die Herzen der Hörerinnen und Hörer gespielt. Checkst du das selber manchmal eigentlich, wie krass das eigentlich ist?
Ich checke es nur, wenn ich darauf angesprochen wäre. So für mich in meinem Leben hat sich eigentlich so die letzten 15 Jahre, natürlich haben sich schon so ein paar Sachen geändert, aber es ging ja stetig und ganz organisch so das Wachstum. Es ist nicht so, dass von heute auf morgen ein Song, bäh, und plötzlich hat man ein ganz anderes Leben, sondern es ging ja so über die letzten 13, 14 Jahre wirklich so stetig nach oben und es wurde immer verrückter und jedes Jahr, wenn man gedacht hat, okay, das war echt ein krasses Jahr, war das nächste Jahr noch krasser und mittlerweile gewöhnt man sich dran und ich versuche schon irgendwie einfach auch so ein bisschen bei mir zu bleiben und das zu bewahren, was ich auch vorher schon hatte und was mir vorher Spaß gemacht hat.
Ich habe mir viele Interviews von dir angeguckt und du wirkst halt überall immer so krass gesetzt, gesettelt, so richtig so, ja, das ist halt so und ich habe ja auch dafür gearbeitet. Woher kommt so diese Ruhe und Gelassenheit? Ist es tatsächlich, weil du machst ja schon seit über 20 Jahren Musik, ist es tatsächlich, weil du angefangen hast und das schon immer machst und dann ist es jetzt so gekommen, wie es jetzt ist? Woher kommt diese Ruhe, Gelassenheit?
Also ich glaube, das sind verschiedene Faktoren. Zum einen ist es natürlich schon so, dass ich es sehr lange mache, auch viele Fehler so in meinen Mitte-20ern gemacht habe. Mhm. Und wüsste wahrscheinlich, wenn ich den Erfolg, den ich jetzt habe, mit Anfang 20 gehabt hätte, wird es wahrscheinlich auch ganz anders aussehen und mein Leben hätte einen anderen Verlauf genommen und ich würde wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr hier stehen, definitiv. Von daher, ich hatte wirklich die Zeit, erstmal mir sehr viel darüber Gedanken zu machen, was ich will, was für Musik will ich machen und der Erfolg kam dann wirklich erst ab dem Punkt, wo ich gereift war, wo ich auch so den Leuten um mich rum vertraut habe, was ja auch sehr wichtig ist. Ich glaube, ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass ich vom Typ her schon eher, ich haushalte sehr gut mit meinen Emotionen, also ich bin jetzt keiner, der im Positiven wie im Negativen da völlig durchdreht und emotional völlig ausartet. Manchmal bereue ich das so ein bisschen, weil es hindert mich auch so, das wirklich so 100% zu genießen, wenn man Momente hat wie Grammy oder wie Festivals und man sagt, okay, jetzt müsste ich doch eigentlich vor Freude hier rumspringen, ist es so, okay, ja, alles cool, wir sind hier, wir haben das erreicht, auf zum nächsten.
Du bist ja auch immer ultra viel unterwegs und wohnst aber in Dresden. Du bist born and raised in Dresden. Warum willst du da nicht weg?
Zum einen habe ich bisher, so blöd das klingt, noch keine Stadt gefunden, die mir so gut gefällt wie meine Heimat. Ich glaube, das ist auch einfach so eine subjektive Wahrnehmung, was Heimat für mich verbindet. Einfach Freunde, meine ganzen Erinnerungen, meine Familie, meine Eltern. Das ist selbst jetzt mit meinen Kindern, dass wir haben da unser eigenes Leben geschaffen und das, ich wüsste nicht, in welcher Stadt oder in welchem Land wir das nochmal so hätten. Und an sich Dresden, ich mag auch die Stadt, ich mag die Größe der Stadt, ich mag wie die Lage der Stadt auch an der Elbe. Die Lebensqualität ist sehr hoch und natürlich gibt es immer wieder Sachen, wo man denkt, ach mein Gott, kann Dresden nicht mal irgendwie in etwas positiveres Licht gerückt werden? Oder es gibt auch echt viele Idioten, die da sich ab und zu da treffen. Aber an sich ist Dresden wirklich für mich eine absolut lebenswerte Stadt und ich habe nie darüber nachgedacht, wegzuziehen. Und selbst jetzt, wo wir wahrscheinlich die Möglichkeit hätten, war das nie ein Thema zwischen meiner Frau und mir.
Aber du wirkst immer so sehr USA-affin, habe ich immer das Gefühl. Was hat denn, also stimmt das erstmal?
Jein, also USA, warum auch immer, war von Anfang an irgendwie einer meiner größten Märkte und ich würde aber, glaube ich, nie leben wollen in USA. Also ich bin gerne da und wir waren auch mal mehrere Monate da, haben aber dann merke relativ schnell, so das ist nicht das Land, in dem wir unsere Kinder großziehen wollten.
Und was hat jetzt zum Beispiel Dresden, was so New York jetzt vielleicht nicht hat? Gibt's da was?
Das ist schwer. Die Elbe wahrscheinlich.
Ja, guter Punkt, na klar.
Ja, also natürlich ist es in Manhattan schön, aber ist zum Beispiel, wenn ich in Manhattan bin, mag ich so 3-4 Tage und nach 4 Tagen wird es mir super stressig, weil das halt dieser ganze Lärm, dieser die Sirenen, alle 2 Minuten kommen irgendwelche Sirenen, dann du hast durch die Höhe der Gebäude auch nie wirklich so einen Lichteinfall. Deswegen, dass man merkt auch, wie so die Sonnenstrahlung irgendwann stört. Und Dresden ist einfach auch mit den Elbwiesen und ich fahre gern Fahrrad und dann fahre ich so entlang der Elbe. Und ich glaube, die Elbe wäre schon das, was mir fehlen würde. Und am Hudson River bin ich noch nie Fahrrad gefahren. Keine Ahnung, ob es da geht.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht geht das da auch gar nicht. Kann ich aber relaten mit. Ich vergleiche das immer irgendwie. Also ich war noch nie in New York, aber ich mag Berlin so, aber für ein Wochenende. Und dann komme ich immer gerne zurück in eine kleinere Stadt und bin so, ja, war schön, aber muss ich jetzt nicht jede Woche irgendwie haben. Muss da meinen Alltag nicht beschreiben.
Absolut. Also Berlin, es gab ja wirklich so in den 2000ern habe viele Leute, mit denen ich angefangen habe, Musik zu machen, sind dann nach Berlin. Und ich wurde auch oft gefragt, wieso ich nicht, um vielleicht meiner Karriere so einen Schubs zu geben, irgendwie nach Berlin gehe. Weil damals war ja nun alles, was elektronisch ist, ist irgendwann nach Berlin gegangen. Mhm. Und für mich war es aber so, dass ich hätte wahrscheinlich auch meine Karriere aufgegeben, um einfach in Dresden zu bleiben. Berlin war, ich bin nach wie vor gerne in Berlin, habe auch mein Leben ist da, viele Freunde da. Aber wie dir geht es mir auch so nach 2 Tagen, es stresst mich Berlin so hart, der Verkehr macht mich so wahnsinnig, alles, auch die ganzen Hipster-Leute, die da irgendwie da, ich bin da wirklich zu spießig und ich brauche da so mein spießiges Umfeld hier in Dresden.
Das ist auch schön, dass du das so für dich gefunden und entschieden hast und ich finde, das ist viel wert, wenn man weiß, wo man es gut hat und dann...
Wo man herkommt. Es ist schon gut zu wissen. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich hatte wirklich eine schöne Kindheit und ich verbinde Dresden natürlich auch extrem viel so mit Kindheitserinnerung. Und das ist ja was Schönes.
Aber fällt dir das vielleicht auch manchmal auf die Füße, dass du dann jetzt nicht in Berlin bist und so einen schnellen Draht hast? Oder ist es vielleicht in der heutigen Zeit gar nicht mehr so ein Problem, wenn man ja eh übers Internet einfach connectet?
Ja, heute ist kein Problem mehr. Mhm. Heute ist ja durch das Internet alles... man kann mit jedem Künstler auf der Welt Musik machen. Man kann über Instagram jeden Künstler auf der Welt anschreiben oder erreichen, was ich auch ganz oft nutze, um mit Künstlern in Kontakt zu treten. Früher, ich glaube vor 10, 15 Jahren sah das natürlich anders aus. Dresden war ja immer oder ist nach wie vor noch so das Tal der Ahnungslosen. Und das merkt man schon, dass so gewisse Hypes so ein Jahr später in Dresden ankommen. Und ich glaube, dass es mich aber auch so ein bisschen davor bewahrt hat. In Berlin habe ich gemerkt, die Leute, die nach Berlin gegangen sind, die hatten ja einen Sound und waren so ein Jahr in Berlin und haben plötzlich einen komplett anderen Sound, haben so diesen Berlin-Sound angenommen. Ja. Und für mich war es so, dadurch, dass Dresden ja wirklich abgeschottet vom Rest der Welt war, habe ich auch so diese ganzen Hypes und gar nicht so richtig mitbekommen. Ich habe immer meins gemacht und habe mich nie so verwaschen lassen von irgendwelchen anderen. Und ich glaube, wenn ich mit ganz vielen anderen Leuten damals im Studio gesessen hätte, würde ich wahrscheinlich auch andere Musik heute machen. Dadurch, dass ich immer für mich meins gemacht habe, ich habe auch nie groß mit anderen Künstlern im Studio gesessen, ich habe immer nur so das gemacht, was ich gerne mag, so was mich beeinflusst hat. Und das war wahrscheinlich nur in Dresden wirklich möglich.
Das heißt, dein Sound ist auch einfach so ein bisschen auch Dresden-Sound einfach.
Für mich selber ist es mein Dresden-Sound. Es ist so der Sound, mit dem ich durch meine Eltern aufgewachsen bin, so dieser 80er-Sound, dann auch so an Ende der 90er, Anfang der 2000er der Sound, wo ich als Jugendlicher gerade German Club war, zum Beispiel so ein Hausclub in Dresden. Und ich finde so Anfang, Mitte 2000er, die Hausszene in Dresden war schon da. Es gab viele coole Clubs, es gab coole DJs, die da gespielt haben. Und das war so, wo ich auch House- und Disco-Musik, ja, für mich selber entdeckt habe und das hat mich schon sehr beeinflusst und das hätte ich in Berlin, wäre ich dann irgendwie im Tresor gelandet und würde jetzt Techno machen, würde ich jetzt Black Techno Machine heißen oder keine Ahnung.
Ja, hat auch was. Wie ist das dann aktuell in der Szene in Dresden? Ist das wieder zurückgegangen? Ist das jetzt wieder da oder hast du da vielleicht auch irgendwie einen großen Einfluss? Bist du da vielleicht auch jemand, der sagt, ey, wenn Leute hier Bock haben, ich möchte da auch ein bisschen unterstützen oder so? Gibt es da aktuell irgendwie was?
Ich bin da eigentlich komplett raus. Ich weiß, dass es noch so ein paar Leute von früher gibt. Es gibt zum Beispiel die Paula, das ist ein Club, den vom Steffen Gläser, den kenne ich schon seit Ewigkeiten und er hat früher schon viel gemacht und macht jetzt noch viel für die Stadt. Aber so richtig, ich glaube, so die Clubkultur hat sich ja nun komplett gewandelt. So diese ganzen Clubs und Diskotheken, die sind ja wirklich ausgestorben und seit Corona dann ja eigentlich komplett ausgestorben. Und ich frage mich auch immer, Dresden ist ja nach wie vor eine Studentenstadt. Wir haben ja wirklich viele, viele Studenten. Und ich frage mich nach wie vor, was machen die Studenten am Wochenende? Also wo gehen die hin? Weil so richtig, die Bars klagen alle, dass nicht mehr so viel junge Leute nachkommen. Diskotheken, Clubs gibt es nicht mehr. Machen die alle Homepartys? Ich weiß gar nicht. So dieses Weggehverhalten, wie es bei uns früher war, gibt es scheinbar nicht mehr.
Oder die fahren im schlimmsten Fall alle nach Berlin.
Oder die fahren nach, oder nach Leipzig. Leipzig soll ja so, das höre ich ganz oft von Berlinern, dass die Berliner selbst schon genervt sind von ihren Clubs, weil das alles zu Touri-mäßig, weil die ganzen bekannten Clubs wie Watergate, Berghain, das sind nur noch Touristen. Und die Berliner fahren jetzt teilweise nach Leipzig, um hier wieder wie früher feiern zu können.
Bevor wir jetzt weiterquatschen, spielen wir hier ein kleines Spielchen, das wir immer gerne so ein bisschen machen, unser Speed-Dating. Ich hoffe, du bist bereit dafür.
Absolut, es ist 13 Jahre her, aber ich gebe alles.
Gut, dann schauen wir mal, wie es wird.
Die Energy Sachsen Music Lounge. Speed
Dating. Wer ist cooler, Michael Knight oder Kid?
Oh, verdammt. Kid.
Warum?
Weil er einfach die bessere Stimme hatte.
Ja. Und hast du dir früher auch immer gewünscht, dass du, wolltest du immer so ein Auto haben, das mit dir sprechen
absolut,
kann?
Absolut. Ich habe auch, ich habe einmal in einem Kit gesessen, tatsächlich.
Wirklich?
Ja, da gab es mal eine Ausstellung in Berlin und da war ich Kind, das weiß ich noch. Und da haben wir bestimmt 2 Stunden, hat sich mein Vater mit mir angestellt, um 3 Minuten, wenn es überhaupt 3 Minuten waren, im Kit zu sitzen. Und es gab kein Foto davon, weil es war noch vor Handy und ich habe es in Erinnerung, aber ich habe kein Beweisfoto, was mich so ärgert.
Aber konnte man da auch irgendwelche Knöpfe drücken oder und mit dem auch reden oder zweifelst
also
du das
Auto? Also es hat gesprochen und es war ein kompletter Nachbau. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Autos die für die Serie, ich habe mal eine Zahl gehört, dass die wirklich pro Serie irgendwie 5 bis 10 Autos hatten, die dann da geschrottet haben. Aber das war wohl eins der Originalen. Mit David Hasselhoff, der war mit dabei.
Der war mit dabei?
Der war sozusagen, es war bei irgendeiner Messe war das mal oder so, der hat dann sozusagen auch... Autogrammstunde und so gegeben.
Das ist mein liebstes Gameboy-Spiel.
Super Mario 1.
Hast du das
allererste.
Hast du das exzessiv gespielt oder spielst du es heute immer noch so mal zwischen der Session?
Gespielt. Also super. Ich habe jetzt eine Nintendo Switch und habe jetzt letzte Woche erst rausgefunden, dass man, wenn man sich da bei Nintendo einen Account anlegt, kann man die ganzen Gameboy-Spiele und jetzt habe ich mir Gameboy und Super Nintendo, ich habe ja alle Originalkonsolen im Studio noch stehen, also ich könnte die alle spielen und das war kompletter Flash, da zu merken, dass ich plötzlich 500 Spiele von früher, alle Zelda, Donkey Kong und jetzt habe ich wieder Super Mario 1. Also ich bin nicht wirklich ein Zocker, also ich verbringe relativ wenig Zeit an der Konsole, hatte auch nie eine Playstation oder sowas, aber das ist so, das ist schon geil.
Und wenn du dann mal, wann nimmst du dir dann mal eine Zeit, um da irgendwie mal ein bisschen Super Mario zu spielen?
Auf Tour. Also ich nehme das, wenn ich mehrere Tage oder wenn ich wirklich so über einen längeren Zeitraum auf Tour bin, dann nehme ich die Switch mit und dann bei so einem 10-Stunden-Flug kann man schon einige Levels knacken.
Hier verbringe ich den Sommer am liebsten.
Ich würde jetzt gern sagen zu Hause, aber ich glaube irgendwo in der Sonne auf Ibiza wahrscheinlich. Ja. Irgendwie verbinde ich Sommer mittlerweile, da ich jedes Jahr da spiele im Sommer, verbinde ich Sommer immer mit Ibiza.
Hier verbringe ich den Winter am liebsten.
Ich würde jetzt auch gern sagen zu Hause, aber ich hasse den Winter. Mallorca würde ich wahrscheinlich. Also ich würde gern für 2 Wochen Skifahren, einfach um so Schnee, Skifahren, Berge und dann so ab Januar, wenn es dann anfängt irgendwie so zu nerven, das kalte, graue Wetter, dann ab nach Malle.
Du hast irgendwo mal gesagt, dass du immer so Ende des Jahres dir 3 Monate immer freiräumst.
Ja.
Ist das auch zum Teil deswegen, weil da Winter ist und du dann abhaust quasi?
Es war immer die ruhigste Zeit. So bei DJs war das immer so, Januar, Februar war sowieso ruhig. Jetzt kann man ja irgendwie das ganze Jahr spielen. Und ich habe mir das so beibehalten. Also ich habe ja auch dieses Jahr jetzt wieder Dezember, Januar, Februar freigenommen. Habe jetzt im März erst wieder angefangen und es bekommt mir sehr gut. Also ich nutze die Monate wirklich. Also dieses Jahr habe ich es wirklich Januar, Februar komplett genutzt, um abzuschalten. Ich habe keine Musik gemacht. Ich war nicht auf Tour, war nicht im Studio, habe wirklich auch nichts mit Musik zu tun gehabt. Habe alles so meinem Team überlassen und war 2 Monate komplett raus und habe dann, das hat mir schon gut getan. Weil am Ende, es gibt ja noch andere Sachen im Leben. Also ich versuche mein Leben nicht über Musik oder über meinen Projekt Purple Disco Machine zu definieren, sondern ich habe ja auch eine andere Leidenschaft, bin viel ins Stadion zu Dynamo gegangen oder auch in die Allianz Arena oder sowas. Einfach andere Hobbys, die ich habe, irgendwie noch zu pflegen. Das ist mir schon wichtig.
Nie wieder coole Hemden tragen oder nie wieder Birkenstocks tragen?
Oh, verdammt, das ist eine echt fiese Frage. Ich würde wahrscheinlich auf die coolen Hemden verzichten können.
Ja, weil die Birkenstocks so bequem sind.
Die sind so super bequem und ich habe mich früher ehrlich gesagt auch, typische deutsche Engstirnigkeit, immer über Birkenstockträger lustig gemacht. Ja. Das waren für mich so die Ökos, die in der Neustadt, die sollen mal mit ihren Birkenstocks da. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist eigentlich total bequem irgendwie und so luftig und so. Mittlerweile habe ich wirklich zum Ärger meiner Frau, ich habe überall Birkenstocks stehen, bei uns auf jeder Etage, und die liegen meistens irgendwo rum, aber ich liebe sie einfach.
Man macht sich drüber lustig, bis man selbst mal welche anhatte, und dann checkt
definitiv
man das
alles. Und ich habe ganz, ganz viele Leute, die sich viele Jahre darüber lustig gemacht haben, und teilweise habe ich verschenkt Birkenstocks. Oder ich habe dann ein paar Jahre später, kamen die selber mit Birkenstocks an und sagen, verdammt, hassen sich selber in dem Moment, dass es irgendwie so bequem ist.
Ja. Verurteilen sich selbst dafür, dass sie dann doch die Schuhe mögen, ja. Die latschen. Haus mit Pool oder Haus am See? Oder ich würde jetzt noch hinzufügen, lieber Haus an der Elbe.
Haus an der Elbe mit Pool.
Aber warum dann der Pool noch extra?
Weil in der Elbe schwimmen, ich glaube, super gefährlich ist. Also wenn ich mir die Strömung angucke, hätte ich da wenig Lust, baden zu gehen.
Verstehe ich. Diese Platte fehlt mir noch in meiner Sammlung, aber ich komme da einfach nicht ran.
Es gab mal so eine Testpressung von dem ersten Daft Punk Album, was ich schon seit vielen Jahren suche. Also ich habe natürlich das Album, aber ich weiß, dass es so eine White Label Testpressung gab von Ed Banger damals. Also wenn jemanden kennt,
dann
ich wäre bereit.
Den Song würde ich heute nicht mehr auflegen.
Dr. Alban singt Halleluja.
Okay, warum nicht?
Ach, ich weiß nicht, irgendwie, ich fand den immer cool. Ich fand, es ist einer der besten 90er-Jahres-Songs, weil der halt auch schon so einen richtig satten Hausgroove hat. Aber jetzt spielt er irgendwie jeder 90er. Jetzt ist die 90er sind jetzt so oft wieder gecovert worden, und ich glaube, jetzt muss ich erstmal warten, bis es, sollen die alle ihre 90er Retorten machen, und dann, wenn es vorbei ist, dann hole ich Hathaway und Dr. Alban wieder raus.
Nie wieder Platten kaufen oder nie wieder Synthesizer kaufen?
Nie wieder Platten kaufen.
Okay. Synthesizer?
Ich hab so viele Platten, und im Endeffekt, ich kaufe auch manchmal Platten, und dann räume ich die ins Regal und vergesse, dass ich die gekauft hatte, und dann nehme ich mal wieder irgendwie einen Livestream auf und denke, ich hatte doch mal. Und dann gehe ich auf Discogs, wo ich so viele Sachen kaufe, und dann suche ich die, und dann sagt er, du hast die schon gekauft. Ich denke, was? Also bei Synthesizern passiert mir das nicht. Da weiß ich schon noch, was ich habe.
Das hat mich an meiner Kochausbildung übelst genervt.
Am Wochenende arbeiten zu müssen. Auch der Grund, was natürlich aus jetziger Sicht völlig besteuert ist, der Grund, warum ich damals aufgehört habe, war, ich wollte nicht mehr am Wochenende arbeiten.
Perfekt.
Also super getroffen.
Und jetzt ist es ja eigentlich fast nur am Wochenende,
oder? Es ist
oder?
Im Grunde genommen fast noch schlimmer, ja. Aber jetzt mache ich es ja freiwillig und gern. Und also die Kochausbildung war schon hart. Also es waren wirklich so die härtesten 3 Jahre. Es war wie so eine Lebensschule, weil vorher war ich so ein schon sehr verweichlichter, wohlbehüteter, der ja so vor allen Problemen so ferngehalten wurde. Und in der Kochlehre ist schon ein sehr rauer Ton. Also da habe ich wirklich so gelernt, wie die Realität des Lebens aussieht, dass man nichts geschenkt kriegt, dass man sich alles hart erarbeiten muss. Und die 3 Jahre, ich habe ganz oft in den 3 Jahren darüber nachgedacht, aufzuhören, war oft irgendwie so kurz davor, einfach zu sagen, ich lasse es. Habe es aber irgendwie dann doch durchgezogen, und ich habe in den 3 Jahren jetzt nicht nur kochen, sondern habe auch viel fürs Leben gelernt und über mich selber gelernt und was so, wie ich so ticke und dass man doch manchmal vielleicht Sachen einfach durchziehen muss.
Weil du dann auch vielleicht so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst wurdest.
Definitiv, also es war wirklich so von, dass im Endeffekt, ich wollte ja nie so richtig arbeiten. Ich habe ja, ich meine, man ist 16, 17 nach der Schule, hat so eine komplett naive Vorstellung, Musik zu machen, und meine Eltern haben gesagt, ja, du lernst aber erstmal einen Beruf. Studieren kam für mich nicht in Frage, und hätte ich Abi machen müssen, und das war alles, ich habe Schule gehasst, und ich glaube, Schule hat mich auch gehasst, und von daher war irgendwie eine Lehre zu machen das Ding, und dann war ich auch so bequem, habe so gedacht, okay, was macht man? Ich esse gerne, ich koche gerne, dann bewerbe ich mich als Koch, habe genau 2 Bewerbungen geschrieben, und das sind beide Restaurants, die einfach so 500 Meter im Radius von meinem Wohnhaus war. Also bin auch da wirklich sehr bequem gewesen, und ein Restaurant hat mich angenommen, und ich hatte wirklich so 300 Meter Luftlinie von meinem Elternhaus zum Restaurant, und das dachte ich, okay, dann die 3 Jahre ziehe ich durch.
Ja.
Und ich bin von einem Tag auf den anderen wirklich da komplett ernüchtert. Es war halt ein relativ kleines Restaurant, es war schon mehr so ein Gourmet-Restaurant, was im Nachgang war super. Ich habe extremst viel gelernt, aber ich musste ab dem ersten Tag nichts mit ein Jahr Kartoffeln schälen, wie man es so kennt, sondern ab dem ersten Tag teilweise servieren, alles, das war schon sehr hart.
Was hast du da am liebsten gekocht?
In Restaurants gibt es so Posten, es gibt einen Fleischposten. Mhm. Ich glaube, Patisserie, also Desserts und sowas habe ich gern gemacht, mache ich nach wie vor auch gern. Aber ja, ich glaube, das war damals so mein, weil ich halt auch, ich liebe Süßes und war wahrscheinlich auch so mein bester Kunde damals.
Was ist deine Lieblingssüßigkeit?
Tiramisu.
Ah ja, ja, so kann ich
verstehen. Ich liebe Tiramisu.
Machst du das auch selber dann? Hast du
ja,
da,
ja.
Wie wird's perfekt? Hast du da, kannst du uns da mal einen Tipp geben?
Weniger ist mehr.
Okay.
Also es ist wirklich, es gibt natürlich super fancy Sachen und auch, wir haben auch teilweise so Orangen-Tiramisu oder mit Ingwer oder man gibt da tausend Abwandlungen, aber das, die klassischen Sachen, wenn man sich einfach Löffelbiskuit einfach an die Mascarpone, Eigelb, einfach an die klassischen Sachen hält, ohne groß fancy irgendwas rumzumachen, wird es am besten.
Okay, guter Tipp, werde ich mir mal zu Herzen nehmen.
Weniger ist mehr, wie bei der Musik.
Du hast auch mal in einem Interview gesagt, dass Musik machen jetzt gar nicht so weit weg vom Kochen ist, weil man ja dann doch sehr viele Zutaten miteinander vermischt. Kommt dir da diese Kochlehre auch manchmal beim Mixen und beim Komponieren zugute? Vielleicht auch was Disziplin angeht vielleicht oder so?
Definitiv, also es hat schon auf alle Fälle sehr, sehr viel Parallelen und ich weiß, meine Mutter hat letztens erst gesagt, dass sie sich auch nicht daran erinnern konnte, dass ich irgendwann mal mit Rezept gekocht habe und ich habe auch darüber nachgedacht und zwar selbst in der Kochlehre, in dem Restaurant, wir haben nie Rezepte gehabt, wir haben immer Freestyle einfach gekocht und am Ende genauso mache ich ja auch Musik, man hat ja auch kein Rezept, nach dem man vorgeht. Viele denken wahrscheinlich, dass es so ein Hit-Rezept gibt, wo man sagt, okay, man braucht eine Prise davon und am Schluss kommt ein Hit bei rum. Es gibt viele, die probieren das. Man hört es meiner Meinung nach auch, wenn es nach Rezept, Musik nach Rezept gemacht wurde. Aber wenn man einfach Freestyle jammt, genauso in der Küche einfach Sachen zusammenhaut und guckt, passt es nicht, genauso wie bei der Musik, dann kommen wirklich die spannenden und kreativen Sachen bei rum.
Mir ist bei deiner Musik immer so ein passender Vergleich, oder vielleicht ist es auch unpassend, aber ich hau's jetzt einfach mal raus, so ein bisschen eingefallen, weil du hast ja diese, ich sag mal diese, ich nenne es einfach mal Oldie-Elemente, diese 80er-Sachen, die ganzen Synthesizer und so, und das ist ja so an sich schon geil. Und ich vergleiche das gerne mit dem Dönermann bei mir um die Ecke, der macht halt den Döner und der Döner, der ist halt immer geil so, ne? Aber er macht halt immer noch so ein bisschen Rucola oben drauf und am Ende kommt immer nochmal der Spritzer Zitrone. Ja. Und ich finde, du hast es mit deiner Musik auch irgendwie geschafft, immer noch sowas Frisches reinzubringen. Und da wollte ich dann nochmal fragen, was ist denn dein Spritzer Zitrone eigentlich? Was ist dein Geheimnis, dass du es immer nochmal so frisch klingen lässt, diese ganzen
Dinge? Ich glaube, natürlich orientiere ich mich schon an der damaligen Zeit, versuche aber meinen eigenen modernen Style zu finden und ich höre natürlich nach wie vor auch aktuelle Musik, schau, was funktioniert, was machen die anderen und wahrscheinlich ist so diese letzten 3-4% so diese eigene Note, dieses das, was auch gerade aktuell ist, vielleicht versuche ich dann mit einfließen zu lassen und bin ja da nicht komplett erkenntnisresistent, sondern versuche mich natürlich auch irgendwie weiterzuentwickeln und zu sagen, okay, jetzt probieren wir mal davon und jetzt ist das neue gehypte Ding, probiere ich einfach mal aus und mache natürlich da nicht einen kompletten neuen Sound, da versuche das immer so portioniert auf meine Musik so drüber zu träufeln und so ein bisschen, ich hoffe, dass es vielleicht nicht nur Rucola ist, was bei mir drauf kommt, sondern vielleicht so noch etwas Trüffel drauf gerieben, sondern dass es das natürlich noch aufwertet, das Gericht.
Lass uns mal kurz über deine eigene Musikerfahrung so ein bisschen quatschen. Erstmal möchte ich wissen, gehst du eigentlich noch privat in den Club zum Tanzen?
Eher weniger.
Aber es kommt schon mal vor irgendwie?
Es kommt vor, gerade bei Festivals schaue ich mir natürlich schon andere Künstler an und oder man geht doch nochmal, wenn man den Off-Tag hat irgendwo. Wenn ich in Dresden bin, ist es wirklich sehr, sehr selten. Also da ziehe ich dann doch irgendwie das Restaurant oder einen Kochabend mit Freunden oder dann doch irgendwie Netflix dem Club vor.
Kann ich verstehen, weil du ja quasi arbeitstechnisch sowieso eh immer irgendwie im Club bist. Und
Definitiv und ich glaube, ich könnte es auch nicht wirklich, das ist dann so die Berufskrankheit, ich könnte es auch nicht genießen, weil man denkt dann die ganze Zeit, ja, was spielt er hier und was. Also ich kann nicht einfach abschalten und sagen, okay, ich schalte jetzt mein berufliches, lege ich jetzt mal beiseite, ich bin jetzt 100% Gast, funktioniert nicht.
Okay. Aber weil du dir dann auch anguckst, was dann die anderen Leute, die dann oben am Pult stehen, so machen und oh, da war der Übergang nicht so ganz perfekt oder
wie? Ja, ich glaube eher, also es ist weniger die technischen Skills, sondern eher die Musikauswahl. Natürlich ist, also ich liebe jeden DJ, der einfach seinen eigenen Stil hat, wo man merkt, okay, selbst wenn es nicht meine Musik ist, aber der versucht, so eine Geschichte zu erzählen. Finde ich super, mag ich. Was ich nicht mag, ist, wenn man DJs hat, wo man merkt, dass die sich mit der Musik, die spielen, überhaupt nicht auseinandergesetzt haben, sondern jetzt einfach, was weiß ich, die Beatport Top 10 runtergeladen haben und die jetzt einfach, weil es alle spielen, jetzt einfach runterballern. Und das merkt man schon. Das merken vielleicht die meisten Leute nicht, aber das ist dann, wo ich sage, ja, dann bleibe ich doch lieber zu Hause.
Und wenn wir jetzt gerade nochmal, wenn du irgendwie einen Gig hast und wie wünschst du dir dein perfektes Publikum, beziehungsweise wenn du dann so auflegst und dann guckst du ins Publikum, wann merkst du, jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt habe ich sie alle?
Am besten ist das Publikum, wenn es nicht so ist wie ich, weil ich bin, glaube ich, der schlechteste Gast, den man sich vorstellen kann, weil ich so, ich könnte gar nicht so richtig feiern. Mir würde man, selbst wenn ich die Musik mag, nicht ansehen und das verunsichert natürlich schon. Es gibt, auch bei meinen DJ-Sets gibt es schon, ich bin so die ersten 2, 3, 4 Songs, weiß ich, die plane ich schon von Anfang an und ab dann lasse ich mich so gleiten und man hat dann schon so nach einer halben, dreiviertel Stunde so einen Moment, wo man merkt, okay, jetzt hat man sie und das ist am Ende wie so ein Austausch von Energie und umso mehr Energie ich zurückbekomme, das heißt, umso mehr Reaktion ich zur Musik oder zu einzelnen Übergängen kriege, umso besser werde ich auch. Also das hängt bei mir extrem davon ab und wenn nichts zurückkommt, fällt es mir auch sehr schwer, da irgendwie da besser zu werden und dann ein gutes Set hinzulegen. Von daher ist schon, für mich ist super wichtig, dass einfach was zurückkommt.
Aber ist wahrscheinlich schon eine Weile her, oder, dass das mal passiert ist, dass du so gar nichts zurückbekommen hast, oder?
Ja, mittlerweile habe ich da das Glück, dass die meisten, die zu meinen Shows kommen, einfach meine Musik mögen. Und da ich fast ausschließlich meine eigenen Songs spiele, kann eigentlich relativ wenig schief gehen. Also so richtig ein Floor leer gespielt ist schon einige Jahre her, zum Glück. Aber ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als man vor 3 Leuten irgendwie im Club gespielt hat und mit 3 angefangen hat und mit 5 aufgehört hat. Das war schon, das war auch eine Lehre für mich. Also ich habe da auch viel gelernt, habe viel so, selbst an schlechten Abenden habe ich schon sehr viel gelernt, was man anders machen könnte, was man besser machen könnte, was man beibehalten sollte und so weiter. Mhm. Also man sollte sich nicht schnell verunsichern lassen dann.
Ist da auch was deine Erfahrung dann einfach mit sich?
Definitiv. Also ich finde es auch super wichtig. Also ich glaube, es ist total bedenklich, wenn jemand von der Couch als Jugendlicher plötzlich einen Hit hat und plötzlich vor 5.000, 10.000 Leuten spielt, weil das ist schön, aber das ist ja nicht die Realität und ich stelle mir das schon super schwer vor, dann da irgendwie noch so die Kontrolle über sich selber und auch einfach das einordnen zu können. Mhm. Weil man hat ja diese ganzen Jahre, die ich hatte, wirklich von Club zu Club getingelt, da nach dem DJ-Gig irgendwo in einem Hinterraum das Geld kassiert und zu hoffen, dass man nicht beschissen wird und einfach so sich so über die Jahre zu retten und dann irgendwie zu hoffen, dass es irgendwann mal besser wird und dann wären es mehr Shows, dann wären es wieder weniger und dann sind es mehr Leute, dann sind es wieder weniger, so ein Auf und Ab, das ist schon super wichtig auch für die eigene Entwicklung.
Du hast auch mal im Interview gesagt, dass du eher ein introvertierter Mensch bist. Wie vereinbarst du das denn dann, wenn du auf die Bühne gehst und dort performst? Also das kostet ja eigentlich dann Überwindung schon.
Absolut, also es ist, ich sag ganz oft, das ist wie so eine Konfrontationstherapie für mich, immer noch einfach vor Leute zu gehen. Ich fühle mich natürlich sicher, dadurch, dass das DJ-Pult wie so eine Barriere ist. Dahinter fühle ich mich sicher und ich fühle mich sicher, indem ich das mache, was ich meines Erachtens nach am besten kann, einfach meine Musik zu spielen und die Leute wie auf eine Reise mitzunehmen, ob das jetzt mit nur meinen eigenen Songs oder mit anderen Songs, sondern für mich ist es so ein Ziel, Leute auf eine Reise mitzunehmen. Und ich glaube, diese Introvertiertheit ist auch für mich gut, weil so habe ich mich selber nie wichtiger genommen als meine Musik. Für mich ging es immer ausschließlich um die Musik. Ich hätte auch überhaupt kein Problem, wenn das DJ-Pult irgendwo in einer dunklen Ecke wäre. Und solange die Leute einfach zu der Musik tanzen und feiern, ist es mir völlig egal, ob die mich feiern, sondern es geht um die Musik. Und mir geht es auch bei meinen Songs nach wie vor einzig und allein um die Musik. Und wer mich als Person mag, schön. Wer mich nicht mag, kann ich auch mitleben, sondern es geht einfach um die Musik und dieses Introvertierte kann man noch nie ablegen. Früher habe ich immer so als Kind gedacht, na, wenn ich erwachsen bin, dann bin ich ganz anders. Und dann bin ich extrovertiert, dann spreche ich jeden problemlos an und jetzt bin ich mehr oder weniger erwachsen und fühle mich noch genau in dieser selben kindlichen Rolle und denke immer, wann wird das besser? Wann kriegt man so dieses Selbstbewusstsein, einfach zu sagen, okay, ist mir scheißegal, was die anderen denken, lasse reden. Ich mache jetzt meins und das daran arbeite ich nach wie vor.
Aber hast du irgendwas, was du vor einer Show machst oder so, um so ein bisschen der Sache dann Herr zu werden oder um dich ein bisschen zu pushen? Gibt es da irgendwas? Ritual? Vielleicht Super Mario spielen oder so?
Also was ich gemerkt habe, ist, ich versuche so kurz wie möglich vorher anzukommen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel 2 Stunden vor der Show schon da bin, werde ich in den 2 Stunden super nervös. Ja. Dann merke ich, okay, das stimmt. Und dann rede ich mir Sachen ein. Wenn ich kurz vorher da bin, einfach ankommen, wir sind ja mittlerweile 5, 6 Leute, Team, die immer mitreisen. Von daher reist man ja immer mit einer Gruppe von Leuten, mit Freunden, mit Leuten, mit denen man sich super gut versteht. Und dann trinken wir noch ein Glas Spumante und dann ist jeder in so einer guten Stimmung und ja. Jeder weiß, was er zu tun hat, ob das der Lichtmann ist, der für die Visuals verantwortlich ist. Jeder hat seinen Platz und dadurch ist der Druck auch so ein bisschen aufgeteilt. Es hängt nicht mehr alles nur von mir ab, sondern bei der Show sind ja 3, 4, 5 Leute, die dann on point liefern müssen und das beruhigt mich. Das ist wie bei einer Fußballmannschaft am Ende. Da geht es ja auch nicht um eine Person, sondern wir gewinnen, wenn alle einen guten Tag haben und wenn wir alle gut dabei sind. Und das ist Licht genauso wichtig wie die Visuals und selbst die Tourmanagerin, die sich dann um alles kümmert, dass ich das auch genießen kann. Das ist schon wichtig, dass da alle irgendwie Spaß dran haben.
Und wie ist das dann, wenn dann auf der Bühne mittendrin mal irgendwie was schief geht? Ist das dann der Moment, wo du dann auch mal so ein bisschen sauer wirst? Weil du wirst jetzt nicht so wie der Typ, definitiv, der auch mal auf den Tisch haut, sondern...
Ich kann schon, also ich bin sehr ungeduldig. Was mich schnell sauer macht, ist halt einfach Sachen, die zu lang dauern. Mhm. Und die sind ganz oft Sachen, die ich wahrscheinlich auch nicht schneller hinkriegen würde, aber Ungeduld ist so mein Erzfeind. Damit treibe ich, glaube ich, schon jeden in meinem Team zum Wahnsinn, aber ich kann schon schnell die Nerven verlieren. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie ausfällig werde oder so. Die meisten würden mir das wahrscheinlich gar nicht anmerken. Es geht dann in mir so ein Karussell an, Gedankenkarussell und ich ärgere mich dann auch manchmal über mich selber, dass ich das dann so schnell wie das kommt, so schnell kann ich es auch nicht mehr abschalten. Das hängt dann das ganze Set, wenn irgendwas passieren würde, wenn zum Beispiel der Konfetti-Shot irgendwie den Drop verkackt hat, weil es irgendwie einen Einsatz verpasst oder irgendwas. Das ärgert mich dann, dass ich in dem Moment nicht sage, ist jetzt scheiß drauf, die Leute hier unten können nichts dafür. Das ist dann schon, das hängt dann so drin und dann, das merkt man dann schon.
Wenn du schlechte Laune hast, dann hast du Go-To-Songs, die du hörst, um wieder gute Laune zu bekommen?
Ich höre dann gar keine Musik.
Und ach so, gar nicht?
Wenn ich richtig schlechte Laune habe, das weiß auch jeder in meinem Umfeld, meine Frau wahrscheinlich am besten, sollte man mich einfach in Ruhe lassen. mich da anzusprechen ist absolut gefährlich.
Okay.
Es gibt ja dann so Leute, die sagen, was ist denn los? Ja, und jetzt hab dich mal nicht so und es wird da alles besser. Absolut. Das ist das Schlimmste, was man mir in dem Moment sagen kann. Sag, hau ab. Lass mich einfach in Ruhe. Ich krieg mich dann schon relativ schnell wieder ein und irgendwann komme ich dann wieder an und sage, okay, alles cool, lass weitermachen.
Du bist ja viel unterwegs und also wirklich super viel unterwegs. Wie machst du dir denn das Reisen eigentlich so angenehm wie möglich?
Indem ich meine Rituale beibehalte. Also ich bin schon sehr organisiert, sehr strukturiert. Versuche schon meine deutsche Gründlichkeit da auch auf Tour beizubehalten. Das heißt, in meinem Rucksack muss alles exakt an derselben Stelle sein. Wenn das nicht oder wenn dem nicht so ist, kann man mich ganz schnell stressen. Also ich muss wirklich so alles an selben Plätzen haben und ein gutes Buch ist immer mit dabei. Also ich lese schon viel auf Tour. Ich schaue viel so auch Netflix, einfach Sachen, um runterzukommen. Mache relativ wenig Musik unterwegs. Habe ich früher mehr gemacht, habe aber irgendwann gemerkt, dass so richtig kreativ nichts bei rumkommt. Und ich sage mir ganz oft so, ja, auf so einem 10-11 Stunden Flug, so einem Tagflug nach Los Angeles zum Beispiel, da kann man so abarbeiten, da kann man E-Mails abarbeiten, da kann man das dann, und dann ist man auf dem Flug und denkt, oh nee, heute nicht, das ist irgendwie überhaupt gar nicht. Also ich verdaddel da schon sehr viel Zeit, aber ach mein Gott, was soll's.
Weil deine Musik auch so 80s angehaut ist ja komplett so 80s, Synthies und so, konsumierst du auch aktuell noch viel Popkultur aus der Zeit?
Sehr viel. Also ich höre sehr viel, unter der Woche höre ich schon sehr viel alte Sachen, sehr viel 80s-Stuff. höre aber trotzdem jeden Freitag so in die New Music Friday rein, höre mir die neuen Sachen an, höre trotzdem auch viel neue Alben. Justin Timberlake zum Beispiel, das neue Album habe ich komplett gehört, fand ich super. Gossip, das Album, Pnau, einfach Künstler, die ich schon seit vielen Jahren verfolge, und gibt auch Alben, auf die ich mich wirklich wieder freue. Also ich bin auch so ein Albumkonsument, weil ein Künstler mit einem Album ja schon eine Geschichte erzählt noch, und fiebert dann schon hin. Ich freue mich zum Beispiel extrem auf das Justice-Album, was dann jetzt im April kommt. Dua Lipa, genauso bin ich gespannt, wie das neue Album klingt, und mit Tame Impala zusammenzuarbeiten war, glaube ich, ein absolut cleverer Move von ihr, und ich mag schon noch viel Aktuelles.
Und wie ist das mit Filmen und Serien aus der Zeit? Bist du da auch immer noch? Ist es auch so ein Ding, woraus du so auch ein bisschen Inspiration ziehst?
Definitiv. Also ich liebe, wenn irgendwelche alten Filme, ich schaue nach wie vor noch so alte Serien, Knight Rider oder A-Team. Zum Abschalten, mega. Hab auch meine Kinder, Bud Spencer und Terence Hill, die mussten schon alle Filme gucken und fanden es super witzig und lieben es. Zum Leid meiner Frau. Aber ja, auch da versuche ich so eine Mischung zu finden, alte Filme, neue. Hab jetzt erst The Midnight, einen ganz alten Film geguckt, der auch, wo Giorgio Moroder den Soundtrack gemacht hat. Also ich versuche dann schon, nicht nur in der Vergangenheit zu hängen, aber die auch nicht komplett zu löschen.
Wie ist das bei deinen Musikvideos? Überlässt du das dann so ein bisschen cineastisch, sage ich mal, anderen Leuten, oder ist es dir auch schon wichtig, dass du selber so ein bisschen auch, ja, ich hätte dann jetzt schon gern irgendwie ein Lensflare da noch oder hier noch irgendwie so ein bisschen Neonlichter und da vielleicht noch, dass der DeLorean oder was da durchfährt? Lebst du da in den, wenn es um Musikvideos geht, auch so ein bisschen diese Affinität dazu aus, oder lässt du das andere machen?
Nee, definitiv. Also da kann ich ja wirklich, ich bin so froh, dass mein Label diesen ganzen Schwachsinn, der da in mir reift, auch bezahlt. Oder zumindest oft, die sagen natürlich auch ab und zu, jetzt übertreibst du mal nicht, jetzt bleib mal irgendwie auf dem Boden. Aber ich kann da schon so die Vorlieben für 80er und für dieses ganze Jahrzehnt und diese ganze Phase, auch die Filmphase da ausleben, wie man bei Dopamin gesehen hat oder bei Substitution. Da ist es mir schon wichtig, dass dann auch die Autos, die ich mag, mit denen ich auch so diese Zeit damals verbinde, da drinnen vorkommen. Und das ist alles auch jetzt, Beat of Your Heart, in dem letzten Video haben wir auch sehr viel Wert darauf gelegt. Auch selbst die ganzen Charaktere war ich auch dabei, dann auch die ganzen Kostümierung und so, dass die wirklich so aussehen wie in so einem 80er-Jahre-Club. Und das ist mir schon wichtig.
Und wenn das Label jetzt kommen würde und sagen würde, du Tino, pass auf, du kriegst jetzt so viel Kohle, wie du willst, mach jetzt dein Traummusikvideo. Was muss da auf jeden Fall mit drin sein?
Ich glaube, dann würde David Hasselhoff die Hauptrolle spielen. Und dann würde ich an der Seite von David Hasselhoff in einem Mercedes, 80er Mercedes, vielleicht ein 123er Cabrio oder ein SLK oder sowas, durch Los Angeles heizen. Ja. Das wäre so.
Geil. Nutze das manchmal auch so ein bisschen als Inspiration. Ich hatte letztens Calvin Jones, was glaube ich, der lässt im Studio manchmal alte Musikvideos oder so ohne Ton laufen und versucht dann dazu irgendwas zu komponieren. Ist das so eine Technik, die du auch irgendwie anwendest im Studio?
Nee, also das mache ich nicht. Also es ist natürlich genauso wie bei Calvin, ich glaube bei vielen Musikern ist Musik ja auch was sehr Visuelles. Und bei mir war es zum Beispiel jetzt gerade bei dem Album, was ich jetzt abgeschlossen habe, bei dem neuen Album, dass ich zuerst so ein Albumkonzept im Kopf hatte, was wie das aussehen könnte, und dann zu diesem Albumkonzept den Soundtrack sozusagen gemacht habe. Also sah, okay, das stelle ich mir vor, das ist der grobe Rahmen des Albums, und jetzt mache ich die Songs, die genau dazu passen. Also so eine visuelle Geschichte habe ich dann schon, aber ob das dann immer diesem 80er Jahre oder diesem ganzen Sommer, Sonne, Palmen Motto folgt, weiß ich auch nicht. Das ist ja auch subjektiv. Jeder empfindet das ja anders. Und der eine sagt, das klingt voll nach Sommer und gute Laune. Der andere sagt, wieder was ganz anderes.
Würdest du oder könntest du dir vorstellen, da auch mal aus diesem ganzen 80s-Ding so ein bisschen auszubrechen? Und wenn ja, was wäre noch so eine Richtung, wo du sagst, boah, da hätte ich vielleicht auch noch mal irgendwie, da ist auch noch was zu holen, so ein bisschen. So ein kleiner Vibe, der da drin steckt, den ich rausgezogen
habe. Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich kriege ja immer so Angebote auch von Sachen, die nichts mit mir und meiner Musik zu tun haben. Und es muss schon irgendwas dabei sein, was mich wirklich reizt. Also Filmmusik ist, ich glaube, ist was mich schon nochmal reizen würde. Aber selbst da wäre es natürlich schon cool, wenn das so in meinem Stil oder zumindest sehr, sehr retromäßig umzusetzen wäre. Ich hatte immer so im Spaß gesagt, so für den Dresdner Tatort könnte ich mir vorstellen, da mal den Soundtrack zu machen. Aber ich glaube, ich unterschätze komplett, was es bedeutet, Filmmusik oder überhaupt Soundtracks zu machen, weil ich habe sowas noch nie gemacht, habe ein, zwei Erfahrungen mal gesammelt im kleinen Bereich, aber das könnte schon spannend werden.
Aber da stelle ich mir auch wieder ganz gut vor, so ein Dresdner Tatort, so ein bisschen im 80s-Style, mit David Hasselhoff auch nochmal in der Rolle ranrollen und dann irgendwie, das wäre dann schon eher was, oder?
Schon, ich meine, die Dresdner Tatorte meines Erachtens nach sind mit die besten, die es gibt, die sind auch so ein bisschen verrückt, immer so sehr düster. Und ich glaube, ich müsste da so meine Sommersonne, gute Laune, Vibes müsste ich dann, müsste ich etwas düsterer gestalten. Ja. Aber ich habe auf alle Fälle die Gerätschaften dafür, um schon einen sehr düsteren Sound da mit einbinden zu lassen. Also wer immer auch dafür verantwortlich ist, ruft mich an.
Ja, dann sind wir jetzt leider schon am Ende angekommen. Ist sehr schade. Ich hätte gern noch mehr. Ich hätte hier noch ein paar Fragen gehabt, aber vielleicht beim nächsten Mal. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
Sehr, sehr. Wir wiederholen das definitiv. Und du merkst ja deine Fragen und beim nächsten Mal gehen wir da mehr ins Detail.
So machen wir es. Dann bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Da ist es schon wieder vorbei und ein Bild ist mir nach diesem Talk definitiv im Kopf geblieben. Purple Disco Machine und David Hasselhoff sitzen im Mercedes und ballern den Sunset Boulevard rauf und runter. Ich hoffe wirklich, dieses Musikvideo, das bekommen wir alle noch zu sehen. Und danach noch den Tatort mit PDM-Soundtrack. Mehr Talks aus der Music Lounge bekommst du auf energy.de/Sachsen und überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch jetzt letztens mit Alligator. Malik Harris war da oder auch Juliana Townsend. Ist nice, fahrst dir rein und ich schlüpfe jetzt in die Birkenstocks und mach mir eine gute Zeit.
Die Music Lounge.
Ein Podcast von Energy Sachsen. It's Music Only.